meiner Sicht haben es die Bayern nicht geschafft, die Berliner, die ja im letzten Viertel in Spiel 1 sehr müde wirkten, jetzt nochmal den Druck zu erhöhen, um das auszunutzen. Das haben aus meiner Sicht die Münchner eben nicht geschafft.
Das war dein Experte Basti Doret und der hat heute ganz schön viel zu erzählen, denn es ist alles offen. Auch das Transferfenster und natürlich auch die Finalserie zwischen dem FC Bayern Basketball und Alba Berlin. Und dazu erstmal ein sportliches Willkommen. Big Post Game präsentiert von Tipico Sportwetten. Heute sind wir zu zweit am Start. Ich rufe nach, Trommelwirbel, Hamburg. Ruppi, ich grüße dich.
Stacki, ich grüße dich nach Ludwigsburg.
Ja, Robert ist leider nicht da. Der war beim Spiel des FC Bayern gegen Alba Berlin, Spiel 2. Und wir nehmen relativ kurz nach dem Spiel auf. Er hat es noch nicht mit dem Radl nach Hause geschafft. Er ist noch in der Halle und holt sich da noch die ein oder andere Info. Das ist dann nun mal wichtiger als der Podcast dann auch für die kommenden Folgen hier bei uns bei Big Post Game. Ruppi, alles gut bei dir?
Könnte schlimmer sein.
Ist das Fenster offen?
Ist sperrangelweit offen und der Wind schießt mir eiskalt um die Ohren und sorgt dafür, dass ich schon wieder von irgendwelchen Fußballtrainern und Spielern und Wechseln träume.
Ist so?
Ja, momentan gehe ich allerdings meistens mit Fabian Hürzler ins Bett.
Ja, das denke ich mir. Der Trainer des FC St. Pauli, wo du ja der Hauptreporter für das Hamburger Abendblatt bist, wird höchstwahrscheinlich wechseln zu Brighton in Hove Albion.
Definitiv
wechseln. Da haben wir mal in einem Basketball-Podcast die Fußball-News gedroppt. Das soll es aber damit auch sein. Wir konzentrieren uns ab jetzt voll auf den Basketball, haben für euch eine BBL-Finals-Analyse der ersten beiden Spiele ganz frisch noch die Eindrücke von Spiel 2 mit deinem Experte Basti Doret. Hört ihr dann gleich. Danach gibt's wie immer den Tipico-Tipp der Woche. Dann sprechen wir über das offene Transferfenster, das faktisch noch nicht offen ist, aber praktisch schon offen ist, weil alle schon irgendwelche Vertragsverlängerungen und Neuzugänge verkünden, genauso wie Abgänge. Geöffnet wird es dann ab dem 30.06. Dort werden dann die Spieler gemeldet und dann quasi in der nächsten Saison dann spielberechtigt sein. Wir hatten eigentlich noch einen sehr prominenten Gast, allerdings ist der uns in dieser Folge leider durch die Lappen gegangen. Das hat mit mir
Er ist uns ins Wasser gefallen, ne? Ja,
ins Wasser gefallen. Sehr gute Metapher in diesem Fall. Denn Stacki hat leider ein Glas Wasser 5 Minuten vor dem Interview über sein komplettes Audio-Interface drüber geleert. Und damit war es erstmal nicht möglich, das Interview aufzuzeichnen. Wir hätten es schon führen können, aber dann hätten wir hier eine feine Sache nacherzählen können. Das wollten wir nicht, deswegen haben wir das Interview jetzt allerhöchstwahrscheinlich auf die kommende Folge verschoben. Da wissen wir dann übrigens auch schon, wer deutscher Meister ist. Später, wie gesagt, dann das Transferfenster. Und zum Schluss haben wir noch ein kleines Schmankerl für euch. Big Spotlight mit dem Co-Trainer des Pro-A-Meisters, müssen wir sagen, Sascha Natschfei. Sagt dem einen oder anderen noch was, sollte euch zumindest noch was sagen, wenn ihr euch schon länger für Basketball in Deutschland interessiert. Aber damit würde ich sagen, Ruppi, lass uns mal reinstarten. Finale bisher, wie ist dein Eindruck?
Überraschend. Also ich hätte, und gar nicht böse gemeint in Richtung Berlin, ich hätte mit einem Sweep gerechnet der Bayern, aufgrund auch der Vorleistung, der Qualität und Hut ab vor Alba Berlin. Also gerade wie sie sich in Spiel 2 zurückgekämpft haben, nach der doch relativ deutlichen Niederlage in Spiel 1, nach einem hohen Rückstand gleich zu Spielbeginn, danach das Spiel komplett kontrolliert, super verteidigt und absolut verdient auch die Serie ausgeglichen. Also mein Eindruck ist, dass Alba bislang relativ viel rausholt, beziehungsweise jetzt vor allem die vergangenen 3 Viertel recht viel rausgeholt hat und dass die Bayern eigentlich schon wie in der ganzen Saison nicht wirklich viel rausholen aus dem, was sie eigentlich drauf haben sollten.
Wir fragen jetzt mal nach bei Basti Doret, dein Experte seines Zeichens, war auch Experte in Spiel Nummer 1, hat das zweite Spiel natürlich auch gesehen und hier sind ganz frische Eindrücke. Wir sprechen mit ihm nämlich über den Unterschied zwischen Spiel 1 und Spiel 2, die Key-Matchups und worauf es dann im weiteren Verlauf dieser Serie ankommt und wen er als Favoriten auf den Finaltitel dann oder auf den Meistertitel sieht. Viel Spaß mit Basti Doret. Basti, zwei verschiedene Ergebnisse, zwei verschiedene Spiele. Was war für dich der große Unterschied zwischen Spiel 1 und Spiel 2 bis hierhin?
Ja, Spiel 1 muss man natürlich ganz deutlich sagen, dass die vor allem die Defensive der Bayern ausschlaggebend war. Ja, das letzte Viertel, wenn man sich das angeschaut hat, das war schon auf ganz, ganz hohem Niveau, wie dort die Münchner verteidigt haben. Viele Ballverluste auf Berliner Seite, teilweise unnötige Ballverluste. Das Fehlen von Johannes Thiemann war für mich ganz, ganz ausschlaggebend in Spiel 1. Und man muss halt sagen, dass du natürlich mit Andi Obst im ersten Spiel einen Mann hattest auf Münchner Seite, der den Unterschied mitgetragen hat, der ganz, ganz schwierige Würfe getroffen hat, was dir natürlich auch als Team nochmal mehr Selbstvertrauen gibt, ja. Also wenn einer so ein Momentum kreieren kann, so heiß laufen kann. Und das war in Spiel 2 jetzt nicht der Fall, aus meiner Sicht. Und da war es im zweiten Viertel ja nach einem deutlich besseren Start der Münchner komplett umgekehrt. Da konnten die Bayern die Murmel nicht in den Korb legen. Und die Berliner wirklich stark verteidigt. Für mich die Bayern so ein bisschen zu sehr sich vielleicht drauf verlassen, was von außen läuft. Da ist eben nicht viel zusammengelaufen. Ja. Und die Berliner haben gerade in der ersten Halbzeit, als das Momentum so ein bisschen gekippt ist auf die Berliner Seite, sich deutlich mehr zweite Chancen erarbeitet. Ja. Der Kampfgeist, die Einstellung war jetzt beim Sieg der Berliner deutlich besser von den Hauptstädtlern. Und also ich weiß nicht, die Bayern haben dann schon sehr auch mit sich gehadert. Ich glaube, dass das vielleicht schon wieder so diese Mentalität war, hey, wir haben das erste Spiel gewonnen, relativ deutlich auch gewonnen. Jetzt sind sie eh platt, jetzt holen wir uns auch noch das zweite und dann ist mehr oder weniger die Serie schon gegessen. Und jetzt stehen wir wieder komplett am Anfang und Berlin hat den Heimvorteil.
Glaubst du, dass das tatsächlich so ein Ding ist bei den Bayern, was man immer wieder sieht, so dass sie den Scheiter nicht umgelegt bekommen, dass sie es zu auf die leichte Schulter nehmen? Also es ist ja von außen immer so einfach zu sagen, aber siehst du das bei dem Team wirklich?
Ich finde, es ist erkennbar. Ich weiß nicht, mit was es zusammenhängt. Also ich glaube nicht, dass es mit den einzelnen Persönlichkeiten zusammenhängt. Ich weiß nicht, ob es die Rollenverteilung ist, ja, dass es einfach, dass man vielleicht dann in solchen Phasen fast schon zu tief ist, ja, kann ich schwer einschätzen, ja. Also ich habe das Gefühl, dass es natürlich ein paar Jungs auf Münchner Seite gibt, die noch ein Stück mehr Wille zeigen, ja. Wir haben ja davon gesprochen, dass es diese deutsche Welle gibt, aber jetzt auch ein Vlado Lucic, weißt du, der schon ewig lange in diesem Programm ist, wo du einfach merkst, so hey, der will unbedingt gewinnen, der will alles für die Mannschaft da reinhauen, aber komplett diese Identifikation bei allen fehlt mir. Ich glaube, alle sind hochprofessionell und wollen einen Titel gewinnen, aber genau in diesen Drucksituationen spürt man schon so ein bisschen mehr Zusammenhalt bei den Berlinern, würde ich sagen, ja. Ich glaube, dass aber natürlich die Ausgangssituation auch eine andere ist. Alle erwarten von den Bayern, dass sie diesen Titel holen. Wir sprechen alle davon, ey, dieser Kader ist zusammengestellt, um deutscher Meister zu werden. Du bist tief genug, du konntest die Doppelbelastung handeln und so weiter. Und die Berliner jetzt dezimiert viele Verletzte und werden ja auch von außen fast schon als klaren Außenseiter gemacht. Und ich glaube, dass das spornt schon diese Berliner Truppe an zu sagen, hey, warte mal, wir sind immer noch Alba Berlin, ja. Wir sind immer noch eine Euroleague-Mannschaft und wir haben in den letzten Jahren viele Titel gewonnen und viele Titel wurden mit Jungs geholt, die jetzt da in dieser Mannschaft stehen, ja. Und wenn ich jetzt einer dieser Spieler wäre, dann wäre schon auch ein bisschen wäre ich ein bisschen angestachelt, dass die Außenwelt Bayern ja da klar vorne sieht irgendwo.
Das ist, finde ich, auch das Interessante an dem Ganzen, womit ich auch diese bayerische Mentalität, die es schon über die ganze Saison so ein bisschen ja immer mal wieder Einzug erhält. Wenn wir davon ausgehen, dass Bayern die klar beste Mannschaft ist, gehen wir natürlich auch davon aus, dass sie deutscher Meister werden. Ich habe manchmal das Gefühl, dass sie das selber auch haben und deswegen so nach dem ersten Spiel dann sagen, ach komm, der Rest wird dann schon laufen. Auch so ein bisschen dieses Ludwigsburg-Ding aus dem ersten Spiel im Viertelfinale. Auch da haben sie, glaube ich, gedacht, über die fahren wir locker drüber, die kommen aus den Play-Ins. Macht gar keinen Unterschied, da müssen wir uns nicht groß anstrengen. Was aber auf der anderen Seite auch Alba, finde ich, ein kleines Stück weit wegnimmt, weil Alba auch gut spielt. Also es ist nicht nur, dass die Bayern nachlassen, aber nur wenn die Bayern nachlassen, gibt es überhaupt die Chance, dass Alba da auch so gut performen kann. Ist das auch die Erklärung dafür, dass Alba im ersten Spiel vor allem große Probleme mit den Turnovern hatte, 20 Stück? Kann man, glaube ich, auch auf die gute bayerische Defense zurückführen. Ist das jetzt auch die Erklärung, dass es jetzt weniger Turnover waren, weil die Bayern eben ein bisschen lockerer gelassen haben?
Ja, also ich glaube, dass der Druck eben wieder nur sehr, sehr phasenweise bei den Münchnern da war. Ja, also du hast es dann gerade im letzten Viertel haben sie nochmal alles reingehauen, nochmal ein Stückchen angezogen in der Verteidigung. Sie haben ja eigentlich die Qualität und vor allem auch die Manpower, konstant Druck auszuüben. Und das fand ich schon, dass es im ersten Finalspiel der große Faktor war, permanent Druck auszuüben auf Berlin, die ja ohne gelernten Aufbauspieler agieren. Ich finde, Sterling Brown hat das heute exzellent gemacht, vor allem in den Pick-and-Roll-Situationen, gerade am Ende oft Komadji gefunden, ja, wie viele Assists. Ich glaube, er hatte am Ende dann wieder 7 Assists, hat ein tolles Allround-Game gehabt. Der hat sich da schon entwickelt, aber aus meiner Sicht haben es die Bayern nicht geschafft, die Berliner, die ja im letzten Viertel in Spiel 1 sehr müde wirkten, jetzt nochmal den Druck zu erhöhen, um das auszunutzen. Das haben aus meiner Sicht die Münchner eben nicht geschafft.
Ja, das habt ihr auch übrigens sehr gut während des Live-Spieles immer wieder betont mit Chris zusammen und auch analysiert. Den Punkt sehe ich absolut, dass genau da eigentlich die Schwachstelle von Alba liegt und die Stärke von Bayern, wenn du eben auf Level 100 bist, das brauchst du halt. Ansonsten macht halt dann auch Sterling Brown als Einser.
Ja, und vor allem, man muss ja auch sagen, natürlich hat Alba die Qualität, auch ohne gelernten Einser gut in ihre Sets zu kommen, gute Entscheidungen zu treffen, aber das macht halt einen Unterschied, ob du permanent diesen Druck spürst und dann vielleicht am Ende eben die Entscheidung oftmals so eine Sekunde oder eineinhalb Sekunden zu langsam zu treffen oder dann auch bei Werfern wie Matt Thomas, ja, der trifft unfassbar, der macht eine unfassbare Partie wieder, ja, aber das kannst du als Bayern verschmerzen, wenn er das zu Beginn oder in der ersten Halbzeit macht, aber irgendwann musst du es trotzdem geschafft haben, dass der Kerl müde wird, ja, und immer wieder neue Looks hinzuwerfen und so weiter. Und ich find's erstaunlich, dass gerade in der zweiten Halbzeit Bayern nicht geswitcht hat. Ja, also ich finde, die Bayern haben eigentlich die Qualität, fast alles zu switchen, auch Off-Ball-Screens und gerade auch am Ball, ja, um da einfach schwere 1-gegen-1-Situationen zu kreieren. Und da war schon teilweise gegen Matt Thomas oder auch gegen Sterling Brown aus meiner Sicht so ein bisschen zu lasch, weil sie immer wieder aus diesen Pick-and-Roll-Situationen oder Off-Ball-Screens Würfe bekommen haben.
Du hast gerade angesprochen, die Switches, die Defensivstrategie. Wir hatten es ja schon die ganze Saison über so ein bisschen, dass man bei den Bayern recht wenig spielerische Entwicklung erkennt, dass die taktische Flexibilität gar nicht so groß ist, wie es vielleicht zu erwarten gewesen wäre. Du als alter Playoff-Fuchs, was würdest du denn den Münchner raten jetzt für Spiel 3 und was würdest du vielleicht auf der Gegenseite auch Berlin im taktischen Bereich vorschlagen?
Ich weiß gar nicht, ob ich mir da rausnehmen darf, solchen großartigen Trainern wie Pablo Lasso oder auch oder auch den Berlinern irgendwie da was zu raten. Ich glaube,
ja, du musst ja nicht rausnehmen. Ich habe dir ja die blöde Frage gestellt. Du musst es ja jetzt machen. Machst es ja nicht aus freien Stücken.
Na, aus meiner Sicht ist es, finde ich, immer ganz entscheidend, was man immer aus dem letzten Spiel mitnimmt. Ja, und das werden sich die Mannschaften natürlich konsequent anschauen. Aber ich rechne schon damit, dass da die ein oder andere Veränderung, Adjustment irgendwo stattfinden wird. Klar wird's kein, kannst du nicht dein Spiel komplett neu umstellen, aber ich finde schon im Laufe der Playoffs, was den Bayern gut getan hat, vor allem hat man das, finde ich, in der Ludwigsburg-Serie gesehen, den Druck hochzuhalten, um Fehler zu erzwingen und dann auch mal aufs Gaspedal zu drücken. Ja, das finde ich, um einfache Punkte zu kreieren. Ich finde, das hat dem Münchner Spiel immer extrem gut getan. Und das passiert, oder das hat heute, finde ich, auch wieder nur sehr phasenweise stattgefunden. Und ich finde, das können sie am besten aus meiner Sicht eben durch Switches, ja, weil sie eigentlich fast in jeder Lineup in der Lage sind, dass jeder jeden verteidigen kann. Ja, natürlich musst du immer so ein bisschen aufpassen, wenn Edwards auf dem Parkett ist, dass er vielleicht, ja, dass man ihn rausrotiert aus einer, wenn er einen großen Mann verteidigt. Aber gerade mit der Lineup, wenn Bonga, Nick Weiler-Babb, Nils Giffey zusammen auf dem Parkett sind, dann kannst du aus meiner Sicht alles switchen und auch in den Passwegen stehen, ja, so dass Alba dann gezwungen wäre, 1-gegen-1 Situationen zu scoren, wo sie personell gesehen aus meiner Sicht fast nur Sterling Brown haben, weil auch Matt Thomas lebt eher von Off-Ball-Screen-Situationen, ja, und das versuchen sie immer wieder. Und ich bin beispielsweise auch der Meinung, dass man offensiv bei Andy Obst, natürlich willst du ihn in seinen Situationen die Würfe bekommen, ja, aber er ist mittlerweile auch ein exzellenter Spieler, der mal ein Pick and Roll spielen kann, ja, und ich glaube, dass er so der X-Faktor ist. Wenn er gut funktioniert, dann funktioniert die Bayern-Offensive und dann fühlen sich irgendwie alle wohl. Ja, und deswegen bin ich gespannt, ob es die Bayern schaffen, im nächsten Spiel ihn wieder besser zu integrieren, sage ich mal. Spannend wird auch zu sehen sein, ob Francisco vielleicht im nächsten Spiel auf der Platte steht. Der stand ja zumindest heute mal im Kader. Und ich meine, wenn du mal auf die Berliner Seite guckst, ja, so viel anders als dieses Spiel sollten sie nicht machen. Ich glaube, dass die Berliner eher in der Situation sind, dass sie drauf reagieren sollten, was die Bayern umstellen, ja. Und ich finde, die Berliner haben heute viel davon gelebt, Offensiv-Rebounds zu holen, zweite Chancen zu kreieren und dadurch Dreier zu treffen. Das ist für mich immer ein entscheidender Punkt, weil wenn du, dadurch ist eine Offensive sowas von im Flow, wenn du dir nach einem guten Wurf, der daneben geht, nochmal einen zweiten erarbeitest, der dann reingeht, ey, das war für mich als Spieler immer so, egal ob du involviert warst oder nicht, das war so ein Momentum-Push. Und wenn sie das schaffen, wenn sie das weiter so schaffen, wie sie das heute phasenweise geschafft haben, haben sie, glaube ich, eine gute Chance. Aber man muss auch wieder sehen, jetzt wurde heute wieder viel Basketball gespielt, es sind wieder ein paar Körner weg, ja, und ob sie das wieder so auf die Platte bekommen, aber im Endeffekt war heute auch wieder JT mit dafür verantwortlich, dass einfach da nochmal ein bisschen mehr Körper auf Berliner Seite entgegenzuwerfen war, gegen die ja schon starken Ibakas und Booker auf Münchner Seite.
Wenn wir einen letzten Blick nach vorne werfen, wo siehst du die Key-Matchups für die nächsten Spiele? Wir haben lange bei Alba Berlin drüber gesprochen, dass die ausländischen Positionen nicht so richtig funktionieren. Im Finale bisher Sterling Brown und Matt Thomas die überragenden Akteure. Sterling Brown auch heute wieder mit 15, was hat er noch gemacht? 6 und 5, glaube ich. Also Wahnsinn gespielt. Nee, im zweiten Spiel hat er 17, 5 und 9
gemacht. Oh, 9 Assists sogar, ja.
Also knapp okay. Am Double-Double. Genau, also da richtig abgeliefert. Ich glaube, die beiden auf Berliner Seite mit JT vielleicht noch, der eben dann nochmal ein Backup liefern kann, auch wenn er, ich finde, nicht richtig gut und richtig rund läuft. Man merkt schon, dass er sich da durchkämpft. Während die das auf Berliner Seite, wer ist das bei Bayern München? Ibaka bisher mit keiner guten Serie über weite Strecken. Weiler-Babb könnte vielleicht so ein X-Faktor werden, wenn er wieder mehr spielen kann. Ist es ein Carson Edwards, bei dem ich immer finde, ob er scored oder nicht, macht am Schluss keinen großen Unterschied. Er spielt immer so seine Rolle, die auch nicht immer nur positiv ist für die Münchner. Wo siehst du da die entscheidenden Schrauben für Spiel 3?
Ja, wie ich schon gerade gesagt habe, ich glaube, dass ein gut funktionierender Andy Obst den Bayern immer extrem gut tut. Ja, Die Qualität der Münchner ist natürlich, dass sie einfach so viel Tiefe und Qualität im Kader haben, dass du nicht sagen musst, okay, du bist jetzt auf den einen oder anderen eigentlich angewiesen, aber dann irgendwie wieder doch, weil es verläuft ja häufig in Matchups, ja. Und ich würde es gar nicht so sehr an den Statistiken irgendwo festmachen, aber aus meinen Beobachtungen heraus war es häufig der Fall, dass du ja mit einer Lineup gestartet bist, sag ich mal, Bolmaro, Edwards, Lucic, Ibaka, Buka, ja, die das grundsolide alles gemacht haben, aber dann schon ein kleiner Energieschub mit der deutschen Welle aufs Parkett gekommen ist, ja, und für mich auch immer Nils Giffey und Elias Harris ja zwei waren, auf die du dich immer voll verlassen kannst, ja, in ihren Rollen, in ihren Situationen und da zusammen eben mit Bonga und Obst noch die deutschen Rolle irgendwie so abgerundet hast, die natürlich auch immer produzieren. Key Matchup wird für mich schon auch sein, Nick Weiler-Bepp, der, glaube ich, jetzt immer besser in Fahrt kommen wird, ja, der frisch ist und den die Bayern auch offensiv brauchen. Man hat es heute wieder gesehen, er hat ein paar Würfe getroffen, auch den einen oder anderen schwierigen. Und weil er eben halt schon die Qualität hat, durch seine Verteidigung auch das Spiel zu verändern. Und nochmal, X-Faktor ist für mich aber trotzdem auch ein Francisco, wo man jetzt merkt, jetzt ist so die Phase, wo die Bayern ihn schon bräuchten, weil er einfach in einem Spiel, wo nichts geht, in so einem zweiten Viertel, kann er auf einmal übernehmen. Ja, durch seine Kreativität, durch seine Klasse. Und er scheut auch die großen Momente, glaube ich, nicht. Und nicht umsonst wurde er Top-4-MVP. Ja, also das würde den Bayern schon richtig gut tun, wenn sie den jetzt zurückbekommen und und ihn so einsetzen, dass er den einen oder anderen Nadelstich setzen kann. Weil gerade auswärts, ja, brauchst du solche Spieler, die irgendwie den Druck nicht spüren etc. Und der Druck aus meiner Sicht, der ist jetzt bei den Bayern. Ja, also die Berliner haben sich jetzt zwei Heimspiele erarbeitet und keiner erwartet von den Berlinern, dass sie dieses Jahr den Titel holen. Von daher ist der Druck noch höher geworden, finde ich, nach dieser Niederlage. Und da brauchst du Spieler, die eiskalt sind. Und ich glaube aber auch ein Ibaka mit seiner Erfahrung, mit seiner Professionalität, da sind die Chancen sehr, sehr hoch, dass man im nächsten Spiel einen dominanten Serge Ibaka sehen wird, der zumindest versucht, den Unterschied zu machen. Und die Qualität hat er ja.
Glaubst du, er wird jetzt auch den Unterschied machen, beziehungsweise hat sich an deiner Prognose von vor der Serie etwas geändert?
Ich glaube immer noch, dass die Bayern Meister werden. Das glaube ich schon. Aber ich glaube eben, dass es noch mehr jetzt auf diese Spieler ankommt, wie einen Ibaka, wie einen Lucic, ja, die einfach vorne weggehen und die sagen so, hey Leute, jetzt lasst hier mal nicht rumspielen, sondern das ist jetzt hier richtig ernst, ja, und wir müssen jetzt nochmal Vollgas geben. Und das muss jetzt auch aus der Mannschaft kommen, ja. Und ich glaube, man hat ja nach dem ersten Spiel gegen Ludwigsburg hat man dann gehört, dass die Mannschaft irgendwie, dass es da lauter wurde in der Kabine etc. Und das erwarte ich jetzt schon auch, dass das nach diesem Spiel der Fall war, dass jemand wie Vlado Lucic oder Serge Ibaka oder auch Elias Harris, wo man hört, dass er in der Mannschaft ein sehr sehr hohes Standing hat, dann nochmal ermahnt und sagt so, hey Leute, wir sind der FC Bayern, wir sind hier angetreten, alle erwarten von uns den Titel und wir sind jetzt in der Bringschuld, diesen Titel auch nach München zu holen. Und da erwarte ich schon eine Reaktion im Auftreten in der kommenden Partie.
Sind wir sehr gespannt. Mittwoch 20.30 Uhr geht's los, Freitag 18 Uhr dann das nächste Spiel. Die beiden gibt's auf jeden Fall und vielleicht ja dann sogar noch Spiel 5, das wäre dann am kommenden Sonntag. Hören wir dich noch irgendwann als Experte?
Ja, das ist ja der einzige Grund, warum ich eigentlich auf ein Spiel 5 hoffe, dass ich dass ich nochmal ran darf an die ganze Geschichte. Aber nichtsdestotrotz, ich verfolge das natürlich auch total gern, einfach von zu Hause auf der Couch. und finde ja auch sensationell, dass ihr so einen top gut gekleideten und eloquenten Heiko Schafazik da im Fernsehen seht.
Das wäre nochmal eine Zusatzfrage gewesen.
Ja.
Wie stehst du, wie geil findest du, dass Heiko jetzt dabei ist?
Heiko, muss man sagen, er ist ja mittlerweile eine Ikone des deutschen Basketballs, der ja nach seinem Karriereende so ein bisschen von der Bildfläche verschwunden ist, ne, sich der Schauspielerei gewidmet hat, aber eine absolute Bereicherung. Er ist ein Showman, er stellt gute Fragen, er kann das Spiel, er kennt das Spiel extrem gut, er kennt beide Mannschaften extrem gut. Und also mir macht es enormen Spaß. Es hat für mich einen sehr, sehr hohen Unterhaltungswert.
Super.
Warte mal,
Basti,
mich
Dank
würde
für
das aber
Besuch
auch mal
hier
interessieren, wie ihr das seht.
Stacki, willst du vorlegen?
Ich darf du darfst gerne, Rupi.
Ich finde, auf der Sportbild-Basketball-Seite gab es heute einen Pro-Kontra-Kommentar und den, muss ich sagen, fand ich ziemlich gut, weil er für beide Seiten echt valide Argumente geliefert hat. Also ich finde es cool, dass er wieder am Start ist, weil er eben Showman ist, und ich glaube, dass er kurz aus dem Basketball verschwunden war, macht ihn eigentlich nur noch ikonischer. Es ist, also wenn er spricht oder wenn er zu sehen ist, hat man auf jeden Fall Augen und Ohren auf den Monitor gerichtet, weil es eben in gewisser Hinsicht eine Show ist und man weiß nicht, was passieren wird, und irgendwas Witziges, vielleicht auch was Kontroverses ist auf jeden Fall dabei, und das finde ich schon mal grundsätzlich gut. Ich finde ihn lustig, weil er eben ein bisschen andersdenkend ist, weil ihm auch völlig egal zu sein scheint, was andere Leute davon halten. Das finde ich grundsätzlich gut. Das war auch in einem Kommentar so geschrieben, dass das vielleicht so in der Basketballblase manchmal fehlt, dass man sich eigentlich immer nur lieb hat und Kritik direkt sehr, sehr negativ aufgefasst wird. Er muss sich sicherlich so, was das Handwerkliche angeht, noch ein bisschen besser schleifen. Aber ich glaube, das kommt von selber, dass er dann alle Spielernamen kennt, dass er da im Zusammenspiel mit Kommentatoren und Moderatoren noch besser funktioniert. Aber das ist ja eine Erfahrungssache. Das hast du ja wahrscheinlich auch mitgemacht.
Ja, ich glaube, das ist ganz normal. Ja, und dass Simone Fontecchio nicht mehr bei Alba Berlin spielt, das kann einem schon mal passieren. Ja, bei so viel Italienern und verschiedenen Namen, die bei Alba rauchen. Nein, Spaß. Also am Ende des Tages, da weiß ich auch, das ärgert ihn selber, solche Dinge. Ja, ich finde ja allgemein dieses, es geht ja nicht darum, dass man irgendwie die ganze Zeit aneinander gerät, aber ich gebe dir recht, diese Streitkultur, das ist aber ja nicht, das ist ja nicht nur im Basketball so, sondern das ist ja leider Gottes auch irgendwo in der Gesellschaft.
Ja, total.
Ich das so ein bisschen, dass man nur noch schwer zwei unterschiedliche Meinungen sich miteinander unterhalten können, ohne dass es irgendwie im Streit artet, und deswegen, ja, also wie gesagt, meine Einschätzung ist, dass es positiv für uns ist, und ich hoffe, dass er am Ball bleibt.
Bin ich auch voll bei euch, weil am Schluss ist es nämlich Gusto von jedem Einzelnen, der da zuschaut, ob er das gut oder schlecht findet, aber das Allerbeste ist ja, dass wir jetzt drüber sprechen, und das erzeugt einfach Aufmerksamkeit. Die einen finden das super cool, die anderen finden es irgendwie beschissen, aber in between redet man darüber, und das ist, glaube ich, am Schluss das, was es braucht, auch im Basketball, und dass man sich das gegenseitig anhört und dann auch mal dazu austauscht. Deswegen absolut positiv, auch aus meiner Sicht, dass er da mit am Start ist. Und wie du sie gesagt hast, Ruppi, es ist einfach eine Sache aus Erfahrung. Life is life. Wie viel Zeug uns schon rausgerutscht ist, Basti, wahrscheinlich. Was man nicht schneiden kann und gar nichts, ist dann manchmal einfach so. Ich habe auch während der Saison einmal irgendwie, hatte ich Otis Livingston in die Pro A zu Crailsheim verlagert, was einfach der Gedanke noch nicht zu Ende war, der neu schon begonnen hatte. Ja, es versendet sich am Schluss. Es war aber auch nicht, dass ich keine Ahnung davon habe, sondern ich kenne seinen Weg ganz genau. Ist dann manchmal einfach so. Gut, dann haben wir das auch geklärt. Basti, vielen Dank, dass du dir so spät die Zeit genommen hast. Und dann drücken wir für dich und für die BBL für Spiel 5 die Daumen.
Ja, also ich glaube, der Bundesliga und unserer Sportart kann nichts Besseres passieren, dass wir eine lange Finalserie haben und das nicht, wie viele erwartet haben, ja ein Durchmarschieren der Bayern wird. Das haben wir jetzt mit dem heutigen Spiel gesehen, dass das nicht der Fall ist. Und ich denke, das ist sehr, sehr positiv für uns alle.
das Wort zum Montag. Danke
dir. Jungs, mach's gut. Ciao, ciao.
So viel also zu Basti Doret. Die Eindrücke sind sehr frisch. Ihr habt einen ganzen Dienstag und einen ganzen Mittwoch, diese Folge zu hören. So lange lohnt sich das definitiv. Das Ganze gibt's dann am Mittwoch in Spiel 3 dann wieder zu sehen. Da sind vielleicht ein paar Dinge, von denen wir jetzt sie für wahrhaftig gehalten haben, schon wieder überholt. Also da unbedingt einschalten. Mittwoch, 20.30 Uhr, live auf Dein beginnt das Spiel. 2015 geht's dann in die Vorberichte. Am Freitag um 18 Uhr, das ist ein klasse Doubleheader. Da könnt ihr schön erstmal Alba gegen Bayern Spiel 4 gucken. Einer wird auf jeden Fall die Chance haben, da das Finale zu gewinnen, die Serie zuzumachen und danach dann die deutsche Nationalmannschaft im Start in die EM zu begleiten. Also das geht beides, 18 Uhr und das Fußballspiel ist ja dann um 21 Uhr. Und falls wir Spiel 5 haben, wie es Basti schon angekündigt hat, dann unbedingt Sonntag 17 Uhr einschalten, dann wieder in München. So, Ruppi, dann lass uns jetzt kurz rübergehen zu unserer Werbekategorie. Hier ist für euch
der Tipico-Tipp der Woche.
Also der Tipico-Tipp der Woche ist am Start und Ruppi, worauf setzen wir? Wir haben jetzt lange drumherum geredet, wir haben viel besprochen mit Basti, nur haben wir nicht besprochen, worauf wir im Tipico-Tipp der Woche setzen. Also bitte.
Ja, unverbesserlich, könnte man sagen, bleiben wir und setzen auf die Bayern.
Sieg für den FC Bayern. Warum? Das haben wir schon, wie gesagt, länger erörtert jetzt in den letzten 25 Minuten. Sag mir und unseren Zuhörenden vielleicht noch ganz kurz, wie viel übersetzen.
Ja, im Finale kann man ja groß aufspielen, oder? Da kann man eigentlich mal ein bisschen die Einsätze erhöhen. Wenn man sonst mal 5 und 10, wie wär's denn mit 25?
Nee, das ist mir zu viel.
Risikoarm, mein Gott, nochmal. Ja, dann 10 wenigstens.
Ja, 10 machen wir. Ja. Sehr gut. Also ein 10er auf die Bayern in Spiel 3. Das ist unser Tipico-Tipp der Woche.
18 plus. Erlaubt nach Whitelist. Suchtrisiko. Hilfe unter bovai.de.
Und damit endet dann auch unser kleiner Werbeblock an dieser Stelle. Und wir gehen über, Ruppi, in das nächste Thema, das da heißt, das Transferfenster ist offen. Wie gesagt, wir haben das vorhin schon mal kurz erläutert, faktisch stimmt's nicht ganz, aber es ist einfach so, dass alle Vereine schon lange auf der Suche sind und jetzt die Verträge nach und nach gesigned werden, eintrudeln über den ganzen Sommer. Und wir wollen jetzt auf jeden Fall mal das Transferfenster für euch öffnen und mal so die einzelnen Mannschaften durchgehen und schon mal besprechen, was da sicher ist, was noch nicht so sicher ist. Wir werden nicht auf alle Details und auf alle Spiele eingehen, das kann ich euch jetzt schon mal versprechen. Ansonsten würden wir hier noch bis Mittwochabend sitzen, dann hättet ihr nichts von der Folge. Deswegen bleibt mal bei Montagabend und dosieren das etwas. Ruppi, wo willst du anfangen? Sollen wir oben oder unten anfangen in der Tabelle?
Du musst mal nach 10 Sekunden kurz selber überleiten, weil ich hier auch übergehe in Richtung Ladegerät.
Aha. Von daher. So nennen wir das heute, wenn wir die Infos noch zusammensuchen müssen. Ja, genau. Also das Ladegerät wird in Hamburg gesucht. Falls jemand eins gefunden hat, dann bitte dringend bei uns melden. Ansonsten ist der Ruppi gleich weg und dann muss ich den Lachs hier alleine noch nach Hause fahren. Aber das machen wir natürlich nicht. Wir schauen uns jetzt gleich.
Weißt du genauso viel? So.
Ich sag nur nicht so viel wie du.
So ist es, da ist ja was dran.
Ja. Mein Twitter läuft nicht so heiß.
Nicht jeder macht sich gern unbeliebt.
Bitte?
Nicht jeder macht sich gern unbeliebt.
Ja, das stimmt. Hat damit nichts zu tun, aber das stimmt auch, was du gesagt hast. Also, lass uns reingucken in die BBL natürlich. Pro A lassen wir erstmal links liegen, denn da gibt's noch zu wenig Aufmerksamkeit drauf, jetzt zu diesem Zeitpunkt in der Saison zumindest. Deswegen würde ich sagen, wir gehen mal ab Platz 16 los. Team Heidelberg, was ist fest, was hören wir, was aktuell in der Schwebe?
Ja, wir haben jetzt gehört, dass Elias Lassisi und Akim Vargas das Team verlassen werden, künftig nicht weiter in Heidelberg spielen. Und das sind ja schon zwei wirklich langjährige Heidelberger und langjährige Leistungsträger, bei denen es sicherlich sehr interessant sein wird, wo die nächste Station ist. Ich würde bei beiden erwarten, dass es in der Bundesliga ist, vor allem natürlich bei Akim Vargas. Welche Teams traust du ihm zu? Was für eine Kragenweite?
Das kommt ganz darauf an. Ich glaube, Akeem wird dieses Jahr auch 34 oder ist es schon geworden auf jeden Fall?
Ich glaube, er ist es schon. Ja.
Ist es schon?
Ich glaube, er ist 34.
Ich glaube, so eine Geschichte wie Heidelberg, also irgendwo im zwischen Niemandsland und Play-Ins, glaube ich, da kann er noch eine sehr große Hilfe sein für diese Teams mit seiner mit seiner Art und Weise des Spielens. Das ist natürlich die große Frage, wo er reinpasst, welcher Trainer ihn wo sieht. Ich glaube, das ist aktuell noch viel Vermutung mit dabei, oder?
Ist viel Vermutung. Ich glaube, in Göttingen macht man sich schon Hoffnung auf eine kleine Rückkehr. Würde ich sicherlich sportlich auch nicht ausschließen. Und ja, du hast die Vereine eigentlich schon ganz gut umrissen. Naheliegend vielleicht auch noch Frankfurt, wenn das in Richtung Budget möglich ist. Aber das ist, wie gesagt, noch große Spekulation.
Okay, ansonsten Justin Jaworski weg. Das ist auch klar.
Das ist auch klar, wo er hingeht, ne?
Ja, sag's, hau ruhig raus.
Ja, also ich habe schon mal angedeutet gehabt, dann habe ich die Andeutung nochmal gelassen, aber ich glaube, die Fans in der Stadt, in die er wechseln wird, die wissen das alle ganz genau, das ist ein relativ guter Club im Norden.
Okay, spannend. Ansonsten Erol Ersek von Tübingen schon mal geholt, der kennt natürlich das System von Danny Jansson sehr gut. Das ist aktuell so der Zwischenstand bei den Heidelbergern. Rostock Seawolves, was hört man da so?
Dass Chris Carter nach Jena geht. Mhm. Das hört man. Ansonsten muss der neue Trainer erstmal ein bisschen die Mannschaft zusammenstellen. Der Onboarding-Prozess ist am Laufen. Ist natürlich davon auszugehen, dass die meisten US-Amerikaner exklusive Tyler Lason nicht bleiben werden. Also auch Derek Alston wird jetzt sehr wahrscheinlich wechseln von Rostock Seawolves.
Okay, lass uns zum nächsten Club springen, BG Göttingen.
Noch nicht so viel passiert. Die wollten Umoja Gibson und Bodie Hume gern halten. Bei Hume ist es definitiv wohl gescheitert. Auch bei Gibson würde ich die Chancen nicht allzu hoch einschätzen, weil er doch schon das ein oder andere Angebot anderweitiger Art hat im Innen- wie Ausland. Und ansonsten ist davon auszugehen, dass die Importspieler weg sind. Ein paar deutsche Spieler waren ja noch unter Vertrag. Und Colin Welp haben sie ja schon verpflichtet. Und auch Dean Hammond könnte naheliegen. Der wurde dem Verein schon angeboten. Und ich glaube, er wurde auch ein Angebot gemacht. Also es würde mich nicht wundern, wenn der künftig in Göttingen spielt.
MBC.
Haben neuen Trainer. Die haben auch neue Spieler verpflichtet schon. Spencer Reeves. Genau, den fandst du sehr interessant, dass er da hingeht, ne?
Ja, fand ich durchaus interessant, weil ich diesen Wechsel nicht 100% nachvollziehen kann aus Spielersicht. Aus MBC-Sicht finde ich den klasse, einen deutschen Spieler von dem Format zu holen. Das passt zu denen. Für Spencer Reeves hat jetzt bei einem Playoff-Kandidaten gespielt. Auch gute Minuten erhalten, jetzt zu einem Team, das im Abstiegskampf höchstwahrscheinlich mit dabei sein wird oder ja, liegt ja nahe, dass der MBC eher unten mit dabei ist. Ich glaube, damit trete ich keinem zu nahe. Dahin zu wechseln, eine ähnlich große Rolle einzunehmen, weiß ich nicht. Da sehe ich die Argumente noch nicht offensichtlich. Vielleicht liegen sie im Gehaltscheck, was beim MBC aber auch nicht unbedingt nahe liegt. Also ich kann es nicht ganz nachvollziehen, aber das muss ja jeder für sich wissen. Vielleicht will er da den nächsten Schritt machen, braucht mehr Spielzeit, hat die versprochen bekommen. You never know.
Ja, und einen weiteren Zugang gibt es auch noch Ivan Katschenko. Der kommt aus der Ukraine, tatsächlich von Prometheus Loboschanske. Der ist ein guter Bekannter seines Trainers, denn Prometheus Loboschanske spielt seit Kriegsbeginn in Riga. Und in Riga hat zuvor ja auch der künftige oder jetzt schon offiziell vermeldete MBC-Coach Janis Galitis gecoacht. Von daher ist das jemand, den er gut kennt und ein Small Forward, ein klassischer Wing-Spieler und wirkt so ein bisschen rein vom Äußerlichen betrachtet wie ein Allrounder, der in allen Bereichen was bringen kann. Also auch mal wieder eine nicht untypische MBC-Osteuropa-Verpflichtung. Aber ich glaube, mit einem relativ guten Intel, würde ich sagen, vom Cheftrainer.
Dann gehen wir über zu den Basketball-Löwen Braunschweig. Und da hat die Bild-Zeitung ja, ich sag mal, ein Elfmeter ohne Torwart verwandelt, denn indem sie geschrieben haben, Braunschweig holt Schröder aus den USA. Damit war aber nicht Dennis Schröder gemeint übrigens, sondern Benjamin Schröder, ein sehr, sehr interessanter Prospect, der damit auch perfekt nach Braunschweig passt.
Definitiv, also finde ich wie Faust aufs Auge tatsächlich, wieder ein junger deutscher Spieler, der dort einen Dreijahresvertrag unterschrieben hat, also die nächsten 3 Jahre reifen kann. Wie hervorragend das Braunschweig eigentlich Saison nach Saison gelingt, sieht man ja jetzt auch wieder mit den Beispielen der Tischler-Zwillinge oder auch mit, selbst bei Import-Akteuren, wie Jason Bango beispielsweise. Und das kann man eigentlich jungen deutschen Spielern fast immer empfehlen. Braunschweig oder Fechter, das funktioniert in der Regel gut. Martin Kalou kommt ja wahrscheinlich auch noch von den Bayern. Da haben sie den nächsten Jungen. Wir gleichen natürlich die Abgänge von Bango und auch von den Tischler-Zwillingen verkraften müssen.
Hat man da schon genauere Ziele im Auge?
Bei den Tischler-Zwillingen?
Und bei Bango?
Bango ist nach Spanien gewechselt, wenn mich nicht alles täuscht, nach Saragossa, wenn ich das richtig im Kopf habe. Mhm. Nico Tischler geht nach Chemnitz und Brandon Tischler ist auch, glaube ich, in der Stadt schon sehr bekannt, in die er wechseln wird. Das ist eine süddeutsche Stadt und es ist keine süddeutsche Stadt seiner fränkischen Heimat nahe, aber auch nicht der FC Bayern und dann, ja, mehr will ich jetzt nicht verraten.
Okay, da können wir noch die Ratespiele bei Schönen Dank und Co.
Er passt mit seiner Defensivstärke auf jeden Fall sehr, sehr gut in den Club und zu dem Trainer.
Das ist ein sehr gutes Rätsel. Da wird es hoffentlich auf Schönen Dank und ihr auf Twitter und überall etwas Diskussionen geben. Immer gern gesehen. Okay, nächste Mannschaft, die Bamberg Baskets mit Anton Gavel als Coach.
Genau, die haben ihre erste Neuverpflichtung schon bekannt gegeben und das ist ein Kerl mit Doppelname, von daher muss ich nochmal ganz kurz nachschauen, oder hast du ihn parat?
Nee, habe ich gerade nicht auf Tasche, ich habe mich auf dich verlassen.
Ja, ich.
Aber so ist es halt, wenn man sich auf dich verlässt.
Ja,
ne?
Ich weiß, ja, es ist, habe ich natürlich jetzt versagt, was das angeht.
Ihr seid
ja, Bamberg wird natürlich, die können relativ gut am Reißbrett arbeiten mit Anton Gavel, recht neu. Und kann sich da die Mannschaft auch relativ frei zusammenstellen. Was übrigens so unklar ist, die Situation um Philipp Stanic, da kann ich schon mal sagen, solange hier die Seite geladen wird. Der ist begehrt, also er ist nach der Saison natürlich alles andere als günstig, aber es gibt trotzdem mehrere Vereine wohl, die ihn sich auch gut vorstellen können. Und jetzt habe ich auch mittlerweile den Namen des US-Amerikaners, Ibrahim Watson Boy. Sagt ihr was?
Nope.
Canadian Elite Basketball League, Ottawa Blackjacks. Geiler Name, ne?
Ja, habe ich aber noch nicht so tief reingeguckt, wenn ich ehrlich bin.
Nee, ich kriege die kanadische Liga immer nur mit, weil Mike Taylor, der auch dort auch immer noch coacht. Ja. Und daher kriege ich das ab und zu mit, aber der Kerl ist mir noch nicht aufgefallen und auch die Ottawa Blackjacks tatsächlich noch nicht. Von daher, vorher Boras Basket übrigens in Schweden gespielt. Schwedische Spieler aus der schwedischen Liga, das hat ja mittlerweile so ein bisschen Tradition in der BBL, dass wir da immer mal wieder jede Saison einen reinbekommen und die funktionieren eigentlich ganz gut und die BBL scheint so ein logischer nächster Schritt nach der schwedischen Liga zu sein. Und natürlich, wer auch schon gekommen ist, ist Moritz Krimmer nach einer wirklich sehr guten Saison, auch der stand bei mehreren Bundesligisten auf der Liste. Also da hat sich Bamberg gut durchgesetzt mit.
Und gab ja auch schon den ein oder anderen Abgang, der verkündet wurde, unter anderem beispielsweise von Zach Copeland, dem letztjährigen Topscorer. Okay, soweit Bamberg. Nächster Club, die Towers aus Hamburg, die Veolia Towers aus Hamburg, haben Osaro Rich geholt.
Ja, ganz, ganz, ganz tolle Geschichte. Da leuchten meine Augen. Das freut mich extrem. Also ist ein super Junge, menschlich wie sportlich, kommt jetzt aus Göttingen zurück, hat 2 Jahre lang außerhalb Hamburgs gespielt und jetzt kehrt er zurück, ist gereift, menschlich wie spielerisch und kann jetzt nochmal eine größere Rolle einnehmen. Also da freue ich mich sehr drauf, ihn hier regelmäßig wieder zu sehen. Ist eine tolle Verpflichtung für Hamburg. Also jemand, der super Einsatz bringt, der einen starken Drive hat, eine solide Athletik hat, der vom Spiel-IQ her viel dazugelernt hat und ist, glaube ich, der absolut richtige Schritt für ihn. Und hilft ja auch jetzt mal so eine Identifikation zu stiften dort. Towers haben ja wie viele andere Standorte auch mit einer hohen Fluktuation zu kämpfen. Jetzt zwei Spieler, die länger dabei waren mit Seth Hinrichs und Wobo, gehen ja weg. Und dementsprechend tut es auch gut, jemanden neu zu holen, den man eigentlich schon kennt und der über die nächsten Jahre mindestens zwei erstmal die unterschrieben hat, da auch eine Vorreiterrolle einnehmen kann.
Seth Hinrichs ist das Ziel schon bekannt. Der geht nach Oldenburg, genau, wurde dort Oldenburg auch vorgestellt.
Genau, Wobo, also ich jetzt am Dienstag, wenn der Podcast rausgeht, werde ich es auch schreiben. Und da kann ich schon mal sehr eindeutig ankündigen, der wechselt auch nach Süddeutschland, auch nicht nach Franken, auch nicht zum FC Bayern und wechselt zum Club, den er auch ganz gut kennt und zwar nicht aus seiner Heimatstadt Bonn, die ja auch gar nicht im Süden liegt.
Okay, ansonsten was...
Auch zu einem Trainer, den er auch schon ganz gut kennt.
Was hört man ansonsten von Aljami Durham?
Aljami Durham geht nach Girona, nach Spanien in die ACB. Also das super Karriereschritt, natürlich keine Chance, ihn dann zu halten, auf jeden Fall. Towers haben es gehofft, er hat sich auch sehr wohl gefühlt, aber klar, wenn ein Angebot aus Spanien kommt, dann ist da relativ wenig zu machen. Man hört hinter den Kulissen schon den einen oder anderen Namen, der jetzt noch nicht hier kommunizierbar ist. Das klingt vernünftig, gerade auch auf den Talentspots, was da so gemacht wird. Ein Name, der auch immer wieder rumgeistert, ist der von Benedikt Turudic natürlich. Und ja, da, ich glaube, so bang muss den Towers-Fans gar nicht sein, also dass die Mannschaft auch wieder ein gutes Grundniveau kommende Saison haben wird. Bray Ivy hat ja noch Vertrag, Leif Möller hat noch Vertrag, Lukas Meissner hat auch noch Vertrag, aber da müssen wir mal abwarten.
Wie sieht es denn aus mit den Hamburgern, weil sie die erste Mannschaft sind, die durch ihren Eurocup eben auch international spielen könnten? Wie stehen da die Zeichen aktuell? Hast du da schon
dass irgendwas sie
genau, in irgendeine Richtung schon gehört?
Ja, das spielen sie. Also alles andere würde mich massiv überraschen, wenn sie nicht Eurocup spielen. Das sagen sie selber, dass sie das gerne würden. Die Euroleague würde sie gerne dabei haben. Und beispielsweise ein Spieler wie Bray Ivy hat auch nur einen Vertrag, wenn sie international spielen. Und da sie fest davon ausgehen, dass er bleibt und mit ihm planen, werden sie nächste Saison im Eurocup spielen.
Und Europe Cup wäre ja dann die nächste Option und da haben sie sich aber gar nicht für qualifiziert. Als Tabellenzehnter ist es, glaube ich, selbst im Eurocup nicht möglich teilzunehmen. Nächster Club, die EWE Baskets Oldenburg. Da gibt es ja schon ein paar interessante Verpflichtungen, unter anderem Seth Hinrichs, der von Hamburg kommt, zu seinem alten genau. Coach, zu Pedro Calles.
Genau, Seth Hinrichs, den hatten wir eben schon. Das ist eine schöne Wiedervereinigung von Calles und ihm. Ich glaube, die beiden funktionieren ganz gut miteinander. Ist auch davon auszugehen, dass er dann einen deutschen Pass haben wird in der Zwischenzeit, bevor die Saison losgeht, jetzt mit doppelter Staatsbürgerschaft. Das war das Problem, dass er seine amerikanische hätte ablegen müssen. Und jetzt ist es ja möglich, auch die weiterzuführen und den deutschen Pass zu bekommen. Das soll zu Saisonbeginn eigentlich durchgehen. So, dann hatten wir anderen Spieler, habe ich schon angedeutet, der dorthin kommen wird. Und sie haben Arthur Kononzuk verlängert. Es schaut wohl auch ganz gut aus in Richtung Gino Crandall. Ein bisschen das Mysterium in Oldenburg ist der Dwayne Russell, wo es unklar ist, welche Rolle vorgesehen wird. Er hat ja noch Vertrag, ob der Vertrag eingehalten wird, ob man sich auf eine andere Option einigt, ob es vielleicht möglich ist, mit ihm und Crandall zu spielen und einen anderen Guard, der dazukommt, auf die 2 zu schieben. Das wäre auch eine Möglichkeit. Und wer auch ein wahrscheinlicher Abgang ist, ist Lukas Wank in Richtung Würzburg wohl.
Dann weiter mit den MHP-Riesen Ludwigsburg. Die haben ja gleich eine fünffache Verkündung von Abschieden gehabt. Jetzt auch, ich glaube, heute oder gestern rausgekommen, dass Eddie Edigin auch gehen wird. Der war noch nicht in dieser fünffachen Verkündung mit drin, genauso wie auch Jonathan Beere, auch der war da noch nicht mit drin. Also sind es schon 7, die aus dem Kader gehen werden. Wenige haben noch Vertrag, die beiden Patrick Söhne, glaube ich, genauso wie Jorman Polas Bartolo.
Der hat noch Vertrag?
Ja, der hat noch Vertrag.
Das ist gut.
Und ansonsten, gib uns Futter.
Ja, was die Abgänge angeht, bei den meisten Amerikanern würde ich eher vom Ausland ausgehen. Bei einem Dean Hammond könnte es, wie gesagt, auch Göttingen werden. Eddie Edigan spielt in Chemnitz kommende Saison. Jonathan Beere in Bonn, das haben die auch schon offiziell vermeldet. Ja, zwei deutsche Spieler kommen dazu, auch schon eben mehrfach relativ eindeutig angekündigt. Und ja, eigentlich ist albern, den Namen auch nicht zu sagen, ne?
Wir lassen es dabei. Ja, ja. Wie gesagt, wir wollen ja auch ein bisschen Diskussion.
Ja. Genau, genau.
Ein bisschen Mutmaßung darf schon dabei sein bei euch.
Morgen gibt es, glaube ich, eine Pressekonferenz, in der auf der John Patrick vorgestellt wird. Ich glaube, da wird es auch noch mal ein paar interessante Blickwinkel und Perspektiven von ihm geben.
Am Mittwoch ist die, ja.
Ah, doch, ja, am Mittwoch.
Ja, am Mittwoch.
Wusste ich es doch.
Ja.
Und sehr unprofessionell von dir mal wieder. Und, er scoutet natürlich schon erwartungsgemäß seit Wochen nach Spielern, und wenn jemand weiß, wie man eine Mannschaft zusammenstellen kann, auch mit noch hohen Fluktuationen, dann ist es, glaube ich, John Patrick. Da freue ich mich sehr auf das Team nächstes Jahr.
Übrigens, Vertrag haben noch Jeff Robertson, Jorman Polas Bartolo, Dominikas Pleter und Lenny Anikbata.
Ja, Pleter ist ein interessanter Spieler.
Sehr interessanter Spieler, ja. Mal gucken, was da das nächste Jahr draus wird. Also ich glaube, dass auch die beiden Patrick-Söhne keinen Vertrag mehr haben. Aber ich kann mir vorstellen,
ich glaube, Jacob hat noch Vertrag. Bitte? Jacob müsste noch Vertrag haben.
Okay, dann weiter zum nächsten Club, die Telekom Baskets Bonn.
Ja, die haben richtigen Kracher verpflichtet heute mit Darius McGee auf der Point Guard Position, einen der besten Scorer des Colleges und der zuletzt in der G-League gespielt hat. Und er reiht sich so ein bisschen ins Profil der kleinen, erfolgreichen Point Guards in der BBL ein. Oder vielleicht erfolgreichen Point Guards. 1,75 Meter groß. Also da haben wir auch prominente Vorgänger mit Parker Jackson Cartwright, mit TJ Shorts, auch in Bonn gehabt. Da ist das kein unbekanntes Terrain, was da betreten wird. Echt ein explosiver Typ, auch ein solider Dreierwerfer, krasser Scorer, also da freuen sich auch die Bonner sehr drüber, wie ich mitbekommen habe. Auf der anderen Seite natürlich schade, dass Harald Frey weggeht, aber auch nachvollziehbar, er wechselt nach Spanien, nach Bilbao. ACB ist für viele Spieler ein großer Traum, deshalb sei ihm das zu gönnen. Und womöglich nach Spanien oder zumindest Ausland könnte auch Chris Sengfelder wechseln, falls man sich da auf eine Vertragsauflösung einigen kann. Aber die Zeichen stehen ja schon in die Richtung, und ich glaube auch die Verpflichtung von Jonathan Beere hat das nochmal verdeutlicht. Sonst gibt es da schon ein ziemliches Überangebot an Bigs, auf jeden Fall, gerade auch auf den deutschen Positionen bei den Telekom Baskets.
Dann lass uns weitergehen zu Rasta Fechter. Da haben wir den Abgang von Spencer Reeves schon thematisiert. Auch der Coach ist weg. Ab jetzt ist quasi für die Kaderplanung Martin Schiller verantwortlich. Was hörst du bisher aus Fechter?
Ja, Fechter habe ich ja schon groß gelobt als Spielerentwicklungsstandort. Ich glaube, da wird es auch, so wie man hört, nächstes Jahr wieder doch den einen oder anderen geben in die Richtung Jüngeren, der da kommt. Das passt. Ein jüngerer Spieler, der jetzt da ein Jahr gespielt hat, geht wieder zurück nach Bayreuth. Das ist Nat Diallo. Aber es gibt ja auch schon den einen oder anderen Neuzugang jetzt, beziehungsweise auch die Verlängerung. Ryan Schwieger, Luke van Sloten. Und ich bin der Meinung, es gab auch einen Neuzugang schon. Oder bin ich jetzt völlig daneben?
Also Joel Aminu hat auch verlängert, ja, schon während der Playoffs.
Genau. War, aber haben sie nicht schon wen verpflichtet?
Das weißt du besser als jeder andere.
Ja, offenbar weiß ich es nicht besser, und offenbar ist es auch nicht der Fall gewesen. Gut, dann korrigiere ich mich hiermit. Aber dann habe ich es vielleicht nur schon im Kopf. Und es ist noch nicht geschrieben worden. Aber Fechter, Martin Schiller, Gerrit Kersten Thiele, braucht man sich, glaube ich, keine größeren Gedanken machen.
Ja.
Wie übrigens auch beim nächsten Standort.
Zu dem wir jetzt kommen, Würzburg Baskets, jawohl.
Ja, die Würzburg Baskets, die hatten wir auch schon ein paar Mal thematisiert. Die holen sich wahrscheinlich Lukas Wank und Fabian Black auf den deutschen Positionen.
Es gibt Interesse an Umoja Gibson von Göttingen, aber das hatte ich ja auch schon, dass es da mehrere Teams gibt, die an ihm dran sind. Müssen natürlich Otis Livingston ersetzen. Übrigens, kleine Zusatzinformation zu Otis Livingston. Weißt du, welches BBL-Team bei ihm angefragt hat und es mal versucht hat?
Nee, also mal irgendwann mal oder jetzt diesen
Sommer? Nö, jetzt schon konkret.
Für die kommende Saison?
Ja.
Überhaupt keine Ahnung.
Die Telekom Baskets Bonn.
Spannend.
Ja. Aber der geht natürlich für ein enormes Gehalt zu Galatasaray.
Vielfaches von dem, was die Bonner bezahlen können.
Genau, also das ist richtig wahnsinnswert. Also er wäre einer der Top 5 Verdiener in der BBL mit, wenn nicht sogar Top 3. Aber in Würzburg, glaube ich, ist es sehr wahrscheinlich, dass da auch Sascha Filipowski wieder mit Krešo Lončar zusammen ein sehr gutes Team zusammenstellen wird. Also ja, Washington geht nach Nancy. Der bleibt nicht. Auch Kendrick Perry ist es noch unklar. Da besteht die Möglichkeit einer Verlängerung wohl, aber es ist alles noch nicht entschieden. Kann auch genauso gut sein, dass er weggeht. Dann gab es ein Gerücht um Matteo Šerić. Da ist meines Wissens nichts Konkretes dran. Ja, und Colin Welp, wie gesagt, verlässt die Würzburger in Richtung Göttingen. Mhm.
Und Javon Bass und Zach Seljas haben verlängert, genau. Respektive Zweijahresvertrag, der noch ein Jahr lang läuft. Von daher hat man da auch alles richtig gemacht, einen Stamm dieser Mannschaft zumindest zu erhalten.
Genau. Das an der Stelle vielleicht mal ein Hinweis, dass ich hier keine Gewähr auf Vollständigkeit erheben, weil das gerade hier aus dem Kopf geschieht und mit Sicherheit bei jeder Mannschaft wichtige Spieler oder wichtige Sachen vergessen.
Ja, habe ich auch schon zu Beginn auch einleitend ja gesagt, dass wir da...
Ja, ich höre dir ja nicht zu, ja,
habe
ich
nie mitgekriegt. Von daher passt alles. Ja. Alles wie immer. Ruppi weiß nichts, hört aber auch nicht zu. Sehr gut. Wie ein altes Ehepaar. Okay, dann lass uns über Ratio vom Ulm sprechen. Ich habe es vorhin schon gesagt, der Trainer von Vechta weg, Ty Harrison, der ist jetzt bei Ulm gelandet, ist dort auch schon mehrfach auf dem Campus gewesen, auch schon selbstverständlich in der Planung eingebunden für die kommende Saison, zusammen mit Thorsten Leibenert da den Kader zusammenstellen. Was hast du da gehört bisher?
Ja, hat er schon einige Spieler, halten sie ja zusammen, unter anderem Karim Jallo, Tommy Kleppers, der verlängert hat. Nelson Weidemann wird von den Bayern kommen, das ist, glaube ich, eine Top-Verpflichtung. Dann Ben Saraf, glaube ich, den Israeli, weiß gar nicht, ob das schon offiziell ist, aber das ist ja schon länger bekannt, dass der vermutlich kommen wird. Wird aber auch einige schmerzhafte Abgänge geben. Juan Núñez, der in Richtung Draft, aber auch im FC Barcelona ja jetzt in Verbindung gebracht worden ist. Travian Williams, das ist wieder so klassische Kategorie Euroleague-Gerüchte. Wenn ein Spieler auf dem Euroleague-Radar auftaucht, dann unterschreibt er eigentlich bei allen 18 Teams gleichzeitig. Da gab es das Maccabi-Gerücht, jetzt gibt es auch ein FC Barcelona-Gerücht. Also Euroleague-Gerüchte muss man, glaube ich, sehr mit Vorsicht genießen. Außer sie kommen wirklich von validen Leuten und Websites, dann kann man dem Ganzen schon etwas mehr Glauben schenken. Es gab ein Gerücht um Tommy Cusy, dass er Ty Harrison nach Ulm folgen könnte. Bin ich kurz nachgegangen, eigentlich noch nicht so auf einer heißen Spur gewesen, auch gehört, dass es eher in Richtung Ausland wohl bei Cusy gehen wird. Aber will ich mich jetzt noch nicht zu weit aus dem Fenster lehnen in der Hinsicht. Es gab auch ein weiteres Gerücht um Kevin Yebo, dass er für Ulm von Interesse sein könnte. Das kursiert auch schon seit einigen Wochen. Es könnte wohl erstmal initial an finanziellen Dingen scheitern, aber auch vor allem an sportlichen Dingen. Kevin Yebo, das leiten wir schon praktisch zu den Niners über, ist jetzt Mitte Juni für 3 Tage in einem Trainingscamp der Golden State Warriors und wird da vorspielen. Und dann schauen wir mal, wie gut das funktioniert, ob er auch vielleicht eine Option für die Summer League wird und vielleicht sogar für noch mehr. So, wenn er das nicht wird, dann kann ich mir vorstellen, warten die Ulmer schon ein bisschen ab und schauen dann, was für Optionen bei Yebo bestehen, ob man nicht doch nochmal das Angebot nachbessern kann, ob da in die Richtung was geht. Ich meine, Ulm ist der Standort mit dem meines Wissens dritthöchsten Budget der BBL. Also da könnten die Möglichkeiten bestehen. Aber auch bei Kevin Yebo ist es wirklich ganz, ganz, ganz offen. Also wie gesagt, von NBA Summer League über wer weiß, was in Ulm passiert, bis wäre er bei Alba ein möglicher Teammann-Nachfolger bis in den Kontinent wechseln, in zwar nicht Richtung Westen USA, sondern eher Richtung Osten, ganz offen, und das werden die nächsten Wochen und Monate einfach zeigen.
Die Niners, da bleiben wir doch gleich. Die haben nämlich die Vierfach-Verlängerung bekannt gegeben.
Ja, das finde ich eigentlich noch stärker als die Neuverpflichtung. Es ist normalerweise nach so einer Saison, du wirst Dritter, du ziehst ins Halbfinale ein, du gewinnst den Europe Cup. Wie oft hatten wir das schon? Wir haben es mit den Bonnern letztes Jahr gehabt, da war die ganze Mannschaft weg, inklusive Trainer. Und jetzt halten die einfach mal vier Leistungsträger, und zwar richtig Top-Leute. So ein Jeff Garrett, die nie gedacht, dass sie den halten können. Ah, hier Uguak halten sie. Dre Lansdowne verlängert vorzeitig um ein weiteres Jahr. Jonas Richter, der ja auch schon in den vergangenen Jahren immer wieder mit höheren Teams in Verbindung gebracht wird, wobei man jetzt nochmal die Frage stellen könnte, was kommt denn überhaupt noch über Chemnitz? Der verlängert auch, also massiven Respekt dafür. Dann kommt Eddie Edigin dazu, dann kommt Nico Tischler, dann kommt, jetzt auch demnächst schreiben, deswegen sage ich es, Roman Badim aus Vechta dazu. Das ist schon aller Ehren wert, und ich bin gespannt, in welche Richtung es dann auch noch auf den Point Guard Import-Positionen geht. Da wird Rodrigo Pastore, glaube ich, auch ein gutes Händchen für haben. Also das ist für mich ein Standort, der auch nächste Saison schon mal einplanen kann, wieder gut dabei zu sein.
Ja, das finde ich auch wirklich, wirklich krass. Erstens, dass sie die verlängert bekommen haben. Zweitens, dass sie, ich meine, die waren jetzt eine richtig, richtig, richtig gute Bundesliga-Mannschaft, die es auch bis zum Schluss durchgezogen haben. Spiel 5 gegen Alba, gegen ein Euroleague-Team. Und dieses Team bleibt erstmal so, wie es ist, plus Eddie Edigin, der eine brutal starke Saison gespielt hat, sowohl in der BCL als auch in der BBL, finde ich, der dir ganz vieles von dem gibt, was die Niners da auch brauchen, auch an Big Bodies einfach. Tischler, der sich mega entwickelt hat in Braunschweig, der auch genau in dieses Konzept von Pastore reinpassen kann. Also das ist absolut vielversprechend, was die Niners da aktuell fabrizieren. Richtung Bayern und Alba können wir da schon mal ein bisschen ein halbes Auge drauf werfen. Die beiden spielen ja noch, deswegen ist da auch...
Ja, kann man ein halbes Auge drauf werfen. Wie gesagt, bei Alba ist es, glaube ich, kein großes Geheimnis, dass es sehr, sehr schwierig wird, Johannes Thiemann zu halten, dass es den in Richtung eines anderen Euroclubs ziehen dürfte. Ich habe mal gehört, dass Norris Akpakoko ein Spieler ist, der von Interesse ist für Alba, aber der hat noch Vertrag in Oldenburg, und wie es aussieht, wird er den auch erfüllen.
Bayern, Serge Ibaka war jetzt in der Verlosung in Richtung Real Madrid. Das wurde natürlich häufig zitiert am Schluss, aber nicht mehr als ein Gerücht bisher, das sich nicht weiter belegen lässt.
Ja, wie die meisten Gerüchte. Aber die Jungs aus Spanien, die das zuerst vermeldet haben, die sind in der Regel sehr gut informiert. Und ich habe es auch aus einer München-nahen Quelle gehört, dass da was dran sein kann. Also würde ich jetzt, ich wäre nicht verwundert. Und was haben wir an Zugängen schon sicher? Oscar da Silva vom FC Barcelona.
Und dann natürlich auch noch ein paar offene Weltmeisterverträge. Dürfen wir gespannt sein,
wo das
am Schluss hingeht. Auch für die Liga natürlich immer wichtig, gute Spieler zu halten, in der Liga zu behalten. Egal ob mit deutschem Pass oder mit irgendeinem anderen, ist ganz Wurst. Identifikationspersonen würde auf jeden Fall beim einen oder anderen dann gut tun, ihn zu behalten bei den Bayern. Nelson Weidemann haben wir schon angesprochen, zu Ulm. Ich glaube auch Niklas Wimberg könnte durchaus ein Kandidat sein, der einem Wechsel nicht abgeneigt wäre.
Nein, das glaube ich auch. Gibt sicherlich auch Interesse von BBL-Teams. Ich habe gehört, dass die Hamburger schon, unter anderem die Hamburger, sich mit ihm befasst haben, aber dass für ihn auch Wechsel ins Ausland eine Option wären.
Spannend. Das also erstmal so ein allererster Luftschwung aus dem Transferfenster der BBL, der euch, glaube ich, alle immer sehr interessiert. Schreibt uns da gerne, wenn ihr das interessant findet, was ihr interessant findet. Diskutiert gerne mit uns jederzeit natürlich auf den sozialen Medien, auf unserem eigenen Podcast-Kanal, auf Instagram. Oder auch gerne wie immer über E-Mail an podcast@big-basketball.de. Wir treten da sehr gerne auch mit euch in die Diskussion über die Spieler. und über den Transfermarkt und über Vereine und über alles. Okay, das war's dann mal dazu. Wir gehen dann jetzt über zu unserer nächsten Kategorie.
Das Big Spotlight.
Big Spotlight, Ruppi, du darfst dieses Mal einführen.
Ja, ich habe mit Sascha Naschwey gesprochen, dem Co-Trainer der PS Karlsruhe Lions, des Pro A-Meisters. Ich glaube, als Co-Trainer von Karlsruhe muss man ihn nicht ankündigen, sondern einfach als Sascha Naschwey, das steht für sich. Eine BBL-Legende über ganz viele Jahre, ein herausragender Postspieler, der auch da sehr, sehr gern individuell mit seinen Spielern zusammenarbeitet. War ein nettes Gespräch, hat richtig Spaß gemacht mit ihm, cooler, witziger Typen, was ich eigentlich sehr, sehr schön fand. So, das ist jemand, der als Spieler ganz viel erreicht hat und der als Trainer sicherlich noch andere Optionen hätte oder auch in Richtung Sportdirektor gehen könnte. Und eigentlich will er eigentlich nur in der Halle stehen und Spielern was beibringen und mit ihnen arbeiten. Das fand ich eigentlich ganz angenehm. Sascha spricht ein sehr gutes Deutsch, wie ich finde. Wir haben das Gespräch trotzdem auf Englisch geführt, weil er darum gebeten hatte. Er fühlt sich, wenn es um Basketball geht, im Englischen sicherer. Auch nachvollziehbar, weil er dort im täglichen Leben mit dem Basketball eigentlich immer auf Englisch spricht. Außer er spricht jetzt auf Serbokroatisch mit seinem Chefcoach. Aber ansonsten ist das dann eben seine Sprache und da hat er sich besser gefühlt, aber ich glaube, es ist für niemanden ein Problem, das zu verstehen.
Hier ist er für euch. Einer der Meistermacher in der Pro A von den PS Karlsruhe Lions, Sascha Naschwey.
Sascha, so how much have you enjoyed this season?
Very much, very much, because this feeling last time I have 2011 with Bayern when we won the Pro A champion, and it was the Pro A champion, and now it's this feeling is come back, and I can say this is something amazing, amazing for me.
It's the second time you win a Pro A title for you, huh?
Yes, yes.
13 years in between them. What are the main differences in the Pro A?
But the main difference, Pro A developed a lot after that many years, because that was, I think, last year when I play in Bayern, that was the last year without playoff. And after that, they start with the playoff, the series to win the championship, and the league is really developed. It's really like you have so many good teams. You have so many BBL teams playing now and fighting, you know, like to again move up, you know, to BBL, and the league is really strong.
Actually, you mentioned already two good talking points, especially with the playoff mode, but let's go first with the development. You're a really good developer. You're still working with the guys, post up, teaching them your moves. So what actually is your role in the Karlsruhe Lions?
My role is assistant coach role to help head coach, you know, on the practice, doing some things, you know, like with stabilization, warm up the players, you know, like prepare them for the practice and work individually with them. What I really like. And for me, this is like a big challenge because with my experience and playing on the high level, I really enjoy to teach them and try to help them to develop on the low post game, especially on position 4-5.
Yeah, I mean, you could see your impact during this season, which you finished, not with the home court advantage before you entered the playoffs, but then in the end, winning it all, winning the championship. So what were the main reasons behind this successful season and especially the successful playoff run?
I can say that was the selection of the team. I think that was the really, for me, the main thing, because Coach Stepanovic did really good job to select the team, to bring me same here. And I think with the characters, what we have in the team, that was amazing. You know, it's really, for us, was really like fighting mentality. Coach Stepanovic always pushed the players sometimes over the limit, but on the end, that give us success.
Yeah, for you, as a BBL legend, I would consider you a legend in the BBL. How tough is it for you in the end, winning the championship, being qualified for the BBL on the one side, but not getting promoted on the other side?
That's I can say, you know, like it's really hard, but we know that it's really hard now, especially because this title came too early, I think, for the Karlsruhe, because we was not ready, because we start like underdog team, a lot of problems with injuries during the season, in pre-season, and then on the end, we find a way to win that, and that was like big surprise, I think, for everybody, and then on the end, we played the best basketball in the playoff.
The main reason for you not getting promoted is on the financial side and also arena, right?
Yes, we can say like that, because we have like our arena, the Arena Radke Halle is 1,500 spectators, but the Europa Halle is bigger gym, I think around 3,000, maybe more spectators, but it's renovated now and I hope it's going to be finished for the next season. Where, so you don't know. But I think that's can be like one step to this direction, the BBL.
So you're going to play in the Europa Halle next season, probably?
Yes, I think when everything is ready, we're going to play the game in the Europa Halle, and then slowly the other thing, you know, like needs to develop, same to be ready for BBL.
Yeah, can you talk about the budget or like the cluster of budget you're into right now and how much is needed to be able getting promoted into the BBL?
But about the budget or the money, I cannot talk about that because I'm really not involved. But I think we are really behind that budget for BBL. And it's not only the budget, it's a lot of things what need to follow this moving to BBL. And for that thing, I think club need a lot of sponsors, the big sponsors, support from the city, and in that case, slowly to grow in that direction, because without money, and especially now with these new standards for BBL, it's not so easy to move. And same, if you move up, the goal is not the next year to move down. Same what I think it's really important. You need to build something really healthy, really good, and then when you come to a situation that you can move to BBL, that you as a club, you are ready with everything what needs to follow these BBL rules.
You just said that the title maybe came a little bit too early after this huge success of the season. You think you can even be able keeping some of the core players, or will be a complete new team next year and will be even much harder getting to the playoffs or getting to the semis or even the finals?
Yeah, nothing guarantees you that you can hold the whole team that you're going to have success, but for us it's really important, and that's what coach really wants to do, to keep more players, then we have some continuation, because I think this is really important. But on the end, I think this is the fight and mentality of the players who will maybe bring us to fight again, you know, like for the championship.
Mm. The BBL has very high standards right now, and it seems like it's getting harder and harder for Pro A teams to move up and to stay in the league. Do you think the standards are too high, or what is the big challenge for Pro A teams now? I mean, next season the league has to play with 17 teams because of this reason.
Yeah, I think the hardest part for every team is the financial thing. I think this is the first thing what is make the problems, and I think a lot of clubs like my club, the Lions, they work really hard, you know, to build that in that direction. Then in, I don't know, a couple of years, we can, you know, like really be the team who will move up to BBL. That same, probably the other teams they are doing. Maybe it's easy for the teams who was already playing BBL, you know, because they already know the structure, they know the standards, and maybe it's easy to adapt. But the team like Lions, we need to really do the best to be ready that that moment come next time that we are ready for BBL. And these standards, I think every year increasing the limit over, that it's like for every club, it's like a big challenge, because without big sponsors, it's really hard to reach the BBL.
Yeah, that's for sure. Also, you've mentioned that you moved up with FC Bayern the last year they haven't playoffs. A lot of people criticized the current system. I mean, you have two finalists which are about to get promoted. The finals doesn't mean nothing, but it's not that important as the semi-finals. And then in the end, you end up with a finalist or even a champion in your case that cannot go to BBL. So would you change the structure or the format right now, for example, so only teams who can get the license playing the playoffs, or let's say the first place team after the regular season will move up, and then the spots 2 to 9 play for the second spot?
I think that's really hard, you know, like to make decision, you know, like what is the best, you know, like which kind of system is just like the first two teams who finish the league or the playoff. But I think the playoff give the chance to everybody. I know it's sometimes not good, like situation like now that we won the championship and now we cannot move. And then you have on the other side the group when was a Trier, Frankfurt, Jena, they all want to go to BBL, but on the end it's only one team moving up. And I know what to say, but maybe the BBL, you know, like put this standard so high that they, you know, like really want to involve the teams who can really follow these high standards of the high financial standards. And I think for so many teams, that's not going to be easy in the future.
Yeah. Sasha, some last ones before I let you go. We are recording this right before game 2 of the BBL finals is about to start. So we don't know the result yet, even if it's 2-0 Bayern or 1-1. Do you see your former club winning the championship, and how do you evaluate their season?
But I'm going to give a little bit more favor to Bayern, because Alba played 5 games against Chemnitz, and that was like really big series. They have a lot of problems, I think injuries in the team. And Bayern is ready. Now they are really ready. They wait. And maybe only in that part, I give some favor to Bayern, maybe to win this series. Because Alba, I think, for Alba, it's not so easy now at the moment.
So, Sasha, for you as a guy who's involved in basketball all his life, what's left for you? Just being in the gym, helping players, teaching them your moves?
Yeah, that's the thing what I really enjoy, and I'm really happy that everything was working really good last summer, that I come in the Karlsruhe and that I do the role what I really like, to help the players to develop, and same, you know, like to help coach Cepanović that we maybe repeat the season or play the high basketball, because on the end you need to so many things needs to fit together that you can say, you know, like, okay, like this season was really successful.
It was a long season, so I hope you had a good summer ahead of you.
Yeah, I hope we just need to now, for the coaches, it's always a lot of work, you know, like now we just need to do some tryouts for some players, and then you look at for the players, and then depending everything, how many players we're going to keep, and then on that, we're going to build the team for the next season.
My fingers are crossed, and thanks a lot for your time.
Yeah, thank you.
Talk to you soon during the next season.
Yeah, thank you, Rupert. Thank you. It was really nice to talk to you.
Also, den Meister in der Pro A, Ruppi, den haben wir schon gefunden. Den Meister in der BBL werden wir finden bis zur nächsten Podcast-Folge, die dann am kommenden Dienstag wieder rauskommt. Bis dahin haben wir es dann allerspätestens geschafft, den deutschen Meister zu finden. Spiel 4 oder Spiel 5, das ist eigentlich nur noch die Frage. Und Alba oder Bayern, das ist die andere Frage. Jo, dann dir vielen Dank. Hat wie immer großen Spaß gemacht.
Sehr gern.
Und euch natürlich auch vielen Dank fürs Zuhören. Dein Experte Basti Doret war mit am Start, Sascha Natschfei war mit am Start. Wir empfehlen euch noch einmal unbedingt einzuschalten. Die Finals laufen, wir brauchen so viele Leute wie möglich, die sich dafür begeistern. Und das nächste seht ihr dann am Mittwoch um 20.30 Uhr und dann am Freitag um 18 Uhr. Dabei viel Spaß und dann hören wir uns ganz bald wieder. Bleibt sportlich und bis ganz bald. Ciao, ciao.
Ciao.
Diese Sendung wurde präsentiert von Tipico Sportwetten.